Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In der Regel sind es Politikwissenschaftler, die uns das Phänomen Trump erklären. Heute fragen wir mal einen Philosophen, der in der Geistesgeschichte großer Männer nach Parallelen sucht zum Giganten im Weißen Haus, Peter Sloterdijk. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Sloterdijk, der Fürst und seine Erben, so heißt Ihr neues Buch über große Männer im Zeitalter der gewöhnlichen Leute. Und da fällt gleich das Cover auf, das ziert nämlich ein Bild von Donald Trump im Gewand, ja, ich nehme mal an, des Florentiner Diplomaten und Denkers Machiavelli, zumindest eines Renaissance-Menschen. Ist Machiavelli für Sie also ganz klar ein Vordenker Trumpscher Machtpolitik?
Nicht unbedingt, denn Machiavelli hat ja keine demokratischen Gesellschaften vorhergesehen, sondern hat dieses Buch geschrieben für eine Gesellschaft, die in seiner Zeit erst im Entstehen war, nämlich für Gesellschaften, die an der Spitze einen Fürsten, das heißt also einen König oder einen Kaiser haben würden. Aber indirekt ist natürlich Machiavelli unser Zeitgenosse geblieben, weil er auf diese Problemstelle hinweist, die an der Spitze einer Staatspyramide besetzt werden muss. Und dass Turbulenz bei diesen Besetzungen aufkommt, das gehört zu den Grunderfahrungen moderner Zeiten.
Ich versuche noch, dieses Bild zu entschlüsseln, der Fürst und seine Erben. Wir dürfen ja vermuten, dass Trump Machiavelli nie gelesen hat. Ne? Und auch die anderen von Ihnen im Buch erwähnten Herrscher, Sie nennen Putin in Russland, Xi in China, Modi in Indien, die sind doch vermutlich von ganz allein auf die bei Machiavelli nachzulesende Idee gekommen, zur Machtausübung müsse ein Fürst die Fähigkeit erlernen, nicht gut zu sein. Ist das also eine Idee, die sich über die Jahrhunderte immer wieder von selbst materialisiert, vielleicht sogar ein Naturgesetz des Herrschens, das Machiavelli nur als erster aufgeschrieben hat?
Ja, durch die pyramidale Struktur von großen Gesellschaften, die also staatsförmig verfasst sind, ergibt sich immer wieder die Situation, auf die Machiavelli auch schon aufmerksam gemacht hat, dass der Mann oder die Frau an der Spitze gezwungen ist, Handlungen auszuführen, die mit der allgemeinen religiös kodierten Moral nicht verträglich sein können. Mit anderen Worten, auch massiv sittenwidrige Handlungen wie Morde, Überfälle, Kriege und dergleichen gehören zum Handwerkszeug des machiavellistischen Politikers. Und als solche wurden seit 500 Jahren solche Figuren auch diskutiert und wahrgenommen. Also meine Geschichte des Königsproblems oder des Fürstenproblems im Allgemeinen beginnt ja bereits in der Antike, als mit einem Mal solche enormen Überhöhungen aufgetaucht sind, wie sie etwa der Kaiser von China darstellte, der im 2. Jahrhundert vor der Zeitenwende aufgetreten war. Oder die ägyptischen Pharaonen, die Herrscher des Zwei-Strom-Landes, dann mit tausendjähriger Verspätung die Cäsaren des Römischen Reiches. Das alles sind so Aufgipfelungen, die eine lange, lange Geschichte voraussetzen. Und in Wahrheit ist der sozusagen Problemgenerator, die Maschine, die solche großen Männer fabriziert, ist der moderne Staat. Und dessen Modernität reicht 3000 Jahre zurück. Das heißt, diese gesamte Zeit, in der Menschen gezwungen sind, in sehr großen politischen Einheiten zusammenzuleben, mit einer personifizierten Spitze. Und er versuchte, auch die Gegenwart in diese lange Erzählung zu integrieren.
Ihre Fans, Herr Sloterdijk, und davon gibt es ja nun sehr, sehr viele, die lieben es, in ihren Texten sofort ihre Sprache wieder zu erkennen. Man hört sie beim Lesen förmlich sprechen. Diktieren Sie Ihre Bücher eigentlich?
Nein, ich diktiere mir selber und schreibe es auf. Und ich tue das nicht an einem Stehpult, wie manche große Kollegen es praktiziert haben. Goethe zum Beispiel war ein großer Stehpultschreiber, auch Victor Hugo in Frankreich. Nein, ich bin ein Schreibtischtäter und übe eine sitzende Tätigkeit aus.
Es gibt aber natürlich wie immer auch den einen oder anderen Kritiker. Gregor Dotzauer zum Beispiel im Tagesspiegel wirft Ihnen metaphorisch aufgedonnerte Plattitüden vor und haltlose Assoziationsketten. Wie wichtig sind Ihnen eigentlich Kritiker und vor allen Dingen auch Ihre Leser? Wie wichtig ist es Ihnen, von möglichst vielen verstanden zu werden?
Ich werde sehr gerne verstanden. Und wenn manche Leser hier mit Aversionen beziehungsweise mit Gegenargumenten auftauchen, höre ich die mir immer eigentlich sehr gerne an, wenn ich etwas davon lernen kann. Es geht aber bei solchen kritischen Geschäften sehr häufig auch so zu, dass der Leser seine eigene Stimmung auf ein Buch projiziert. Und der Verfasser erkennt sich in solchen Kritiken dann nur mit Mühe wieder.
Mhm. Aber Sie machen es natürlich auch einem nicht immer ganz leicht, wenn man nicht gerade über das große Latinum verfügt und über das Mindestmaß an Bildung, das Sie bei Ihren Lesern, denke ich mal, voraussetzen. Ich habe die Rezension in der FAZ gelesen, da fragt die Literaturkritikerin Mariana Lieder sogar, Zitat, was das Ganze eigentlich soll. Wie antworten Sie auf so eine Brachialkritik? Also was sollte nach der Lektüre Ihres Buches als Botschaft hängen bleiben?
Ja, ich meine, die Grundtätigkeit von Philosophen wurde ja von Friedrich Nietzsche ganz elementar definiert, indem er sagte, wir haben als Hauptgeschäft das eine zu beherzigen, dass wir der Dummheit schaden müssen. Und ich glaube, bei diesem Geschäft habe ich bisher ein paar Achtungserfolge erreicht, aber wie man hört und sieht, nicht bei allen Lesern.
Peter Sloterdijk, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Das Buch heißt Der Fürst und seine Erben und Joachim Scholl hat in den Deutschlandfunk Zwischentönen ein viel längeres Gespräch geführt. Das finden Sie in der Deutschlandfunk App. Einfach im Suchfeld eingeben Sloterdijk, dann ist es da 90 Minuten lang.